riecht überall nach Lebkuchen. Es wird ungemütlich draußen und nass und kalt und ja, halt Weihnachten oder Winter. Zumindest Winter im Ruhrgebiet. Der Winter im Ruhrgebiet ist ja in der Regel eher grau und matschig als weiß und knackig. Ich glaube, da haben wir hier im mittleren Westen der Republik tatsächlich nicht so viel Glück. Aber naja, es ist das Jahresende, es ist mal wieder Zeit, ein paar Gedanken zu sortieren, ein paar Meinungen zu sortieren und vor allen Dingen auch eure Fragen da draußen zu beantworten und über eine besondere Aktion zu sprechen, die ich vor einigen Tagen ins Leben gerufen habe via Instagram und über LinkedIn, und darüber möchte ich heute auch nochmal sprechen. Zuerst aber herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitparks aller Art und Größe und auch Freizeitattraktionen. Das heißt, ob du ein Escape Room bist, eine Bowlingbahn, ein Themenresort, ein Schwimmbad. Ich bin ein Ansprechpartner für die Themen Operations, HR und Guest Experience und berate zum Beispiel strategisch in deiner Entwicklung Prozessabläufe, Prozessmanagement, und ich biete auch selbstredend Trainings an für deine Mitarbeitende, und mein Fokus liegt vor allem hier darauf, deine Mitarbeitenden in den Bereichen zu trainieren, die Gästekontakt haben. Das heißt also, alle Frontliner, wie wir immer so schön sagen, die jeden Tag sich mit den Gästen, manchmal auch streiten müssen tatsächlich, die trainiere ich. Es gibt eine Guest Experience Schulung, die ich anbiete, die auch gern gebucht wird. Und wenn ihr dazu weitere Informationen haben möchtet, dann schaut doch mal auf meine Webseite www.stefanburian.com. Genug von mir, jetzt zu euch. Es war ein unglaublich aufregendes Jahr. 2024 war nicht nur privat unglaublich aufregend, sondern auch im Hinblick auf diese Reise hier bei How to Freizeitpark, bei das, was ich machen darf in meiner Selbstständigkeit. Und es ist super viel passiert, und da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich möchte aber direkt am Anfang eine Aktion hier nochmal bisschen highlighten, die ich vor einigen Tagen ins Leben gerufen habe und die mir persönlich sehr wichtig ist. Da ist die Frage, worum geht's hier und warum ist mir das so wichtig? Es geht darum, dass gerade jetzt auch zur Winter- und Weihnachtszeit tatsächlich viele Leute einfach einsam sind durch irgendwelche Situationen, durch irgendwelche Ereignisse, die in ihrem Leben eingetreten sind. Und viele von diesen Menschen leiden auch nicht nur darunter, dass sie halt einsam sind, sondern leiden auch langfristig darunter, dass sie unter einer sogenannten Depression leiden. Und Depression ist eine Krankheit. Und das möchte ich mal ganz klar hier nach vorne petern. Depression ist nicht nur ein momentanes Gefühl, was man hat, sondern Depression ist wirklich eine langfristige Störung, eine mentale Störung, die sich so auswirkt, dass man sich selbst hinterfragt regelmäßig, seinen Umkreis hinterfragt, Probleme hat, sich zu sozialisieren, sich zu integrieren. Der ganze Körper spielt damit, der Kopf ist manchmal zu, man hat einfach nicht die Möglichkeit, einfach mal einen klaren Gedanken zu fassen, weil einfach so viele, vor allem negative Gedanken da unterwegs sind. Und Depression ist eine Sache, die muss therapiert werden. Und was heißt muss? Die kann therapiert werden. Ich kann nur jedem da draußen raten, sich an alle möglichen Informationsstellen irgendwie zu wenden, die vielleicht sich sogar unsicher sind. Oh, habe ich vielleicht eine Depression? Dann geht offen damit um und spricht das bei professionellen Leuten an, bei ExpertInnen, die euch helfen können. Das Gleiche gilt übrigens aber auch für Angehörige, die nicht wissen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn jemand in meinem Umkreis, vielleicht sogar ein nahestehender Freund oder ein naher Verwandter, unter einer Depression leidet, wie gehe ich damit um? Denn Fakt ist, und da möchte ich mich in meinen jungen Jahren nicht ausschließen, der keine Ahnung hatte mit dieser oder mit dem Umgang dieser Krankheit, man sagt so Plattitüden wie, hey, Kopf hoch und ah, das wird schon wieder und nächstes Jahr wird alles anders. Das hilft aber nicht. Das ist etwas, was richtig tief verwurzelt ist in den Leuten, und ich möchte mit einer kleinen Aktion dieses Thema hier nochmal ein bisschen mit Aufmerksamkeit beschenken, und ich möchte vor allem auch einer Stiftung etwas Gutes tun, und zwar ist das die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Die sind stark dafür zu beraten, zu forschen, Betroffenen zu helfen, Wissen weiterzugeben und halt auch das Thema die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigt. Denn Depression ist, wie gesagt, tatsächlich etwas Schwerwiegendes. Warum ist mir das persönlich so wichtig, das Thema? Es ist mir aus dem Grunde wichtig, dass, weil ich in meinem persönlichen Umfeld in den letzten Jahren nicht nur Kontakt hatte mit dieser Krankheit, also ich habe gesehen, was das mit Leuten macht, habe aber auch noch viel schlimmer auf tragischer Weise erleben müssen, wozu das führen kann. Und ich möchte da draußen nicht, dass ihr da draußen selber vielleicht so eine Erfahrung machen müsst. Das ist nämlich, das tut weh. Und das ist halt, vor allem, wenn man sowas nicht sieht. Vielleicht kennt ihr das auch selber, gerade auch von Prominenten hört man das ja manchmal ganz oft auch, irgendwelche berühmten Sänger oder PerformerInnen irgendwie, die dann irgendwie ums Leben gekommen sind und dann hat sich nachher herausgestellt, naja, das hat was damit zu tun. Also dann direkt so, oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Ja, genau das ist das Problem. Depression sieht man nicht, riecht man nicht, spürt man nicht. Es gibt Anzeichen dafür, aber es gibt vor allem noch viel größere Anzeichen, dass man sich selber damit einmal auseinandersetzt. Und wie möchte ich das Ganze unterstützen? Ich mache ja immer für die Messen, lasse ich mal ein Poster designen und zuletzt habe ich ein Poster designen lassen für unsere tolle Spezialaufnahme Haute Freizeitpark, der Talk, die wir im Studio 78 aufgenommen haben im Europapark. Und ich habe vielleicht ein paar Poster davon zu viel gedruckt und ich habe mir dann überlegt, naja, was mache ich mit den ganzen Drucken? Und dann kam mir die Idee, ich verkaufe die, aber in dem Sinn, dass ich alle Einnahmen davon direkt an die vorhin genannte Stiftung spenden möchte. Ihr könnt also auf meine Webseite gehen vom Podcast howtofreizeitpark.de. Dort gibt es einen Shop und dort gibt es einmal die Aktion, die Spendenaktion für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und dann könnt ihr einen von 4 Geldbeträgen auswählen. Dann gibt es nochmal die Versandkosten on top und dann geht das dann einmal zu euch und ja, ihr kriegt natürlich noch ein Autogramm dann von mir da drauf. Nicht, dass ich mich jetzt hier als prominent darstellen möchte, aber um das Ding vielleicht noch 50 Cent wertvoller zu machen. Und ja, in diesem gleichen Zuge habe ich dann noch entdeckt, dass ich noch weitere Poster habe, und zwar von der Japa in Amsterdam. Diese Poster sind, wenn ihr jetzt diese Folge gerade hört, ebenfalls auch noch online in einer kleinen Stückzahl. Und ich hau die Dinger so lange raus, bis alles leer ist. Und wenn beide Kontingente aufgebraucht sind, dann gehen die Einnahmen direkt an diese Stiftung. Und ich würde mir wünschen, dass man dieses Thema dadurch einfach mal noch stärker behandelt, stärker fokussiert, Aufmerksamkeit schenkt und vor allem ernst nimmt. Und was mich persönlich total berührt hat, sind die vielen Nachrichten, die ich von euch da draußen gekriegt habe. Leute, die selber sogar betroffen sind von einer Depression und mir dann gedankt haben, dass ich mit meiner, was habe ich hier, 1200 Followern zumindest auf Instagram und hier auf dem Podcast auch ein paar Leute, die hier zuhören, dass wir das Thema einfach nochmal behandeln. Und ich möchte vielleicht eine Sache mal hier vorlesen, eine Nachricht, die ich etwas länger bekommen habe, die werde ich mal anonym kurz einmal vortragen. Und zwar wurde mir einmal zugetragen, obwohl unser Business darin besteht, Spaß zu verkaufen, ist oft hinter den Kulissen leider mit wenig Spaß zu rechnen. Es gab Kollegen, die daran zerbrochen sind, also an der Depression und in eine, oder nicht nur in der Depression, sondern in einem toxischen Umfeld tatsächlich und in eine depressive Phase gerutscht sind, wo das Selbstwertgefühl komplett in den Keller ging. Das ganze Thema wurde auch schon mal behandelt, aber wurde nie wirklich nach vorne gebracht, sowohl in Unternehmen als auch in Verbänden. Und das finde ich falsch. Gerade in unserer Branche, wo wir halt wirklich mit diesen ganzen positiven Emotionen spielen, Immersionen schaffen, Erlebnisse kreieren, damit die Leute einen kurzen Eskapismus erfahren können. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich da draußen und lachen und haben Spaß und bringen Freude. Und ich kenne das von mir selber auch noch, gerade an so richtig langen, anstrengenden Tagen, wo man auch Gas gegeben hat und hatte richtig gute Laune. Und sobald man sich ausstempelt, dann rutscht man ins Resting Bitch Face und fällt halt auch in so ein Loch. Das ist die eine Sache, dass die Arbeit halt so anstrengend ist und auch mental tatsächlich belastend ist. Und auf der anderen Seite toxische Umfelde. Ich hatte ja zuletzt eine Folge gemacht zum Thema Krankheiten, die auch kleine Wellen geschlagen hat. Da möchte ich gleich auch noch vielleicht was zu sagen. Und da habe ich auch in der Folge gesagt, auch mentale Krankheiten sind Krankheiten. Und wir sollten es akzeptieren, dass diese Krankheiten dann auch einfach eine AU dann mit sich tragen oder vielleicht sogar auch Langzeitkranke. Und wenn jemand depressiv ist, dann sieht man das nicht. Und wenn der jetzt einfach lange Zeit krank ist, weil es ihm einfach nicht gut geht und er einfach in diesem Umfeld nicht arbeiten kann, dann fällt er halt aus. Und das Letzte, was man machen sollte, war, oh, dem geht's heute schlecht oder der ist heute krank. Nein, der Typ, die Person ist einfach krank an der Stelle. Dann lasst ihm einfach seine Krankheit und lasst ihm seine Genesung vor allem. Und das macht mich dann, ihr merkt das gerade schon, echt ein bisschen wütend. Also ich möchte euch danken, es gingen schon einige Poster jetzt über die Bühne und es sind noch ein paar Poster im Shop. Schaut doch einfach mal in den Shownotes, da gibt es einen direkten Link einmal dahin. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht, die ganze Aktion unterstützt. Wie gesagt, ich möchte damit kein Geld verdienen. Alles, was an Versandkosten reingeht, geht auch 1:1 an die Versandkosten so wieder raus. Und alle Einnahmen werden für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention gespendet, weil mir persönlich das Thema so wichtig ist. Und ich finde, wir sollten darüber auch offen sprechen. Haken dran, das war das. Schon mal, also nochmal großes Dankeschön für alle eure offenen Nachrichten, Rückmeldungen und für die Leute, die da schon mitgewirkt haben. Kommen wir mal zum anderen Thema und zwar zum Jahr 2024. Was ist dieses Jahr passiert? Was war toll, was war nicht so toll? Timosteinmetz.de auf Instagram hatte mich auch vorhin gefragt, was sind denn für dich persönlich die Highlights und auch Lowlights des Jahres? Und da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Zuvor möchte ich aber vielleicht nochmal kurz über das Jahr hier im Podcast sprechen, denn es war ein fantastisches Jahr. Ich hatte unglaublich viele tolle Gäste wieder, auch im Partner-Podcast, den ich ja auch produziere, den Freizeitgeflüster vom VDFU, vom Verband Deutscher Freizeitattraktionen und Unternehmen. Da hatten wir auch super viele tolle, spannende Themen. Ich kann euch auch nur empfehlen, natürlich Link in den Shownotes, hört mal da auch gerne rein. Das ist auch ganz toll, was da passiert. Tangiert sich nicht so mit den Themen, die ich manchmal hier behandle, sind aber, ich glaube, für den Verband und auch gerade für die ganzen MitgliederInnen und auch Nicht-MitgliederInnen in dem Verband ganz wertvoll. Ich habe ja so 2-3 Ankündigungen gemacht dieses Jahr, die ich absolut nicht eingehalten habe. Einmal war es das Thema, es gibt Story-Folgen und zwar How-to-Freizeitpark, aber in Anführungszeichen echt. Wir wollen einfach mal den Weg gehen, wir planen einen Freizeitpark und was muss man da eigentlich tun und wie geht sich das aus und wen braucht man dafür? Die Folgen waren vorbereitet, einige waren sogar schon produziert, man hat sich aber anhand der anderen Produktionsdichte, die im regulären Betrieb hier stattfindet, einfach überschnitten. Und ich wollte nicht, so wie im letzten Jahr, andauernd immer irgendwelche Sonderfolgen noch dazwischen knallen und dann ist der ganze Turnus im Eimer. Und ich wollte eigentlich diese 2-Wochen-Rhythmen so beibehalten und unberührt lassen. Das habe ich jetzt dieses Jahr auch weitestgehend geschafft. Diese Folge ist halt eine Ausnahme. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, die Folgen sind aber eigentlich so interessant und so wertvoll, dass wir die nochmal komplett aufdröseln werden, nochmal neu aufnehmen werden und im nächsten Jahr wird es die geben, dann aber außerplanmäßig. Das heißt, es wird also nächstes Jahr deutlich mehr Folgen How-to-Freizeitpark geben, weil ich finde, das macht schon Spaß, diesen Weg mit lang zu gehen und auch da Leute kennenzulernen, die entweder vielleicht sogar selber auf dem Weg sind, etwas Neues aufzubauen oder vielleicht irgendwelche Experten und Profis, die dort zuarbeiten und auch selber Ansprechpartner sind, weil, und auch da ganz liebes Dankeschön an Leute, die mich da persönlich drauf angesprochen haben. Ich hatte 2-3 Anrufe und Kontakte dieses Jahr bekommen, die selber gerade eine Attraktion planen und da jetzt aber an gewissen Stellen hängen, weil man kann so viel planen und machen, wie man möchte. Ein großes Problem ist immer am Ende des Tages das Geld. Und da Banken natürlich von zu überzeugen, ist schwierig und ich habe das nochmal für mich so als Motivation genommen und zu sagen, okay, nächstes Jahr machen wir wirklich nochmal dieses How-to-Freizeitpark oder How-to-Freizeitattraktion, diese Story-Folgen, um einfach euch das da draußen mitzugeben, weil ich glaube, das ist schon wertvoll. Und ich weiß auch, es gibt super viele Leute, die mit den Gedanken spielen, was zu öffnen. wie Chris Lattner im Interview vor ein paar Jahren schon mal gesagt hat, hey Chris, was würdest du den Leuten raten, wenn die heute ein Escape Room bauen möchten oder öffnen möchten, hat er gesagt, lasst es bleiben. Ich möchte euch sagen, ja, denkt nochmal drüber nach, wenn ihr was machen möchtet, aber am Ende des Tages kann man natürlich planen und machen, wie man möchte. Wenn das Geld durch Investoren oder Banken halt nicht kommt, dann wird das halt schwierig. Aber glaubt dran, macht dran, weiter, arbeitet dran. Ich persönlich selber, das vielleicht kann ich auch mal parallel dazu erwähnen, habe auch diverse Konzepte erarbeitet mit Liam Kreutschmann, den ihr auch schon mal hier gehört habt, der auch immer mal wieder hier im Podcast auftaucht, der mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund geworden ist, der mit Studio Magisch, seiner Freizeit-Marketing-Agentur, auch hier in Essen nur ein paar Straßen weiter von mir wohnt, wie sich dann irgendwann herausgestellt hat. Und so haben wir beide auch viele gemeinsame Erlebnisse dieses Jahr gehabt. Wir beide arbeiten stark daran, auch ein bisschen versuchen, Konzepte zu etablieren, die vielleicht hier in Deutschland unüblich sind. Und da kommt natürlich diese Story-Folgen dann natürlich ganz auch persönlich gut, ganz klar. Die zweite Sache, die ich nicht eingehalten habe, da gab es ein kleines Abstimmungsproblem. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass wir über den Wiener Looping hier sprechen und auch hier Sonderfolgen zu generieren, die wir zusammen dann mit Julian Umonski dann einfach aufnehmen und auch releasen. Jetzt habt ihr aber ja selber auch mitbekommen, dass der Bau vom Wiener Looping sich immer mal wieder verzögert hatte. Jetzt ist er gerade im vollen Gange. Ich glaube, die höchste Stelle ist schon mittlerweile installiert. Schienenschluss ist also auch nicht mehr weit. Und irgendwann rollen auch die ersten Züge darüber. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal an einer anderen Stelle ausführlich über das Projekt sprechen, weil ich auch mitbekommen habe, natürlich da draußen, ihr habt da Interesse dran, zu erfahren, wie sowas vonstatten geht, wie das passiert ist, was die Geschichte etc. Und Julian hat natürlich unglaublich viele tolle Dinge zu erzählen. Deswegen, ist es aufgeschoben, aber ganz klar nicht aufgehoben. Da werden wir auf jeden Fall nochmal nachhaken. Gucken wir uns das ganze Jahr nochmal so im Ganzen und Klaren an, was waren so meine, im Bereich Freizeitparks, meine Highlights und meine Lowlights. Ich muss eingestehen, das ist eine sehr schwierige Frage. Denn es ist unglaublich viel passiert wieder dieses Jahr. Und ich glaube, mein persönliches Lowlight, und da möchte ich den Europapark jetzt nicht zu hart kritisieren, aber es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack und ich weiß, dass der Europapark viel tut, viel macht und immer an sich arbeitet. Ich glaube, ich persönlich bin nicht so doll zufrieden mit Österreich oder dem Yomi Adventure Trail, wobei den finde ich schon wieder gut. Also ihr seht, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Lowlight war. Ich glaube, ich habe eine andere Erwartungshaltung gehabt bei den beiden Themen. Genauso das gleiche wie mit Voltron. Da habe ich ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Voltron kriegt mich auch einfach nicht so ganz. Und ich, witzigerweise, war jetzt vor ein paar Tagen im Phantasialand, bin ein paar Mal Taron gefahren. Und ich muss jetzt witzigerweise sagen, Taron mag ich irgendwie mittlerweile richtig gut, auch wenn mein kleiner Körper da immer noch ein bisschen mit arbeitet. Aber irgendwie, weiß ich nicht, im Vergleich zu Voltron fahre ich dann doch lieber Taron. Und lieber Europapark, nehmt mir das nicht übel. Ihr macht so viele coole Sachen in euren Parks, oder also Parks, Freizeitpark und Wasserpark, auch in den Hotels, ich bin da super gerne. Aber die beiden Sachen haben wir nicht so gekriegt. Deswegen möchte ich nicht sagen, ist kein Lowlight. Ich glaube, Lowlights, da habe ich tatsächlich größere Lowlights erfahren dieses Jahr. Wie gerade schon erwähnt, war ich ja mit Liam recht oft unterwegs und wir haben aus Recherchezwecken eine kleine Reise nach England gemacht dieses Jahr und haben da ein paar tolle Sachen uns angeschaut. Unter anderem waren wir bei Wake the Tiger, was ich so richtig, richtig gut fand. Also das war wirklich eines meiner Highlights dieses Jahr, Wake the Tiger in Bristol zu sehen. Eine immersive Kunstausstellung, Kunst ist schon wieder falsch, es ist im Endeffekt so eine Art Miauwulf. Und witzigerweise verklagt Miauwulf jetzt auch gerade Wake the Tiger wegen Copyright-Klau. Mal gucken, wie die Nummer ausgeht. Poltons Park bin ich zum ersten Mal gewesen, absolutes Highlight, ein fantastischer, bombastischer Park. Bodaborg habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal in Bochum ausprobieren können. Nochmal einen lieben Dank an Daniel, der mich da so ein bisschen mit reingeholt hatte. Anfang des Jahres. Das war unglaublich cool, immer noch ein total geiles Konzept. Der Jada-Park mit dem Ziegelblitz, auch wunderschön, geiles Setting, tolles Theming in der Station, also wirklich. Dieses Jahr ist echt viel passiert und ich glaube, so an richtigen harten Lowlights finde ich nichts. Ich habe natürlich, ihr kennt mich da ja mittlerweile da draußen, ihr hört den Quatsch hier ja lang genug und oft genug. Ich habe, glaube ich, genug Dinge, die ich kritisieren könnte. Es gibt genug Freizeitattraktionen, wo ich sage, ja, ist mir Schnuppe. Zum Beispiel West Midlands Safari Park. Ist ein absolut vergesslicher Freizeitpark. Also ich fand da wirklich nicht super dran. Die Operations waren katastrophal. Das war echt, das hat gebombt. Drayton Manor ist ein mittlerweile deutlich besserer Park als vor ein paar Jahren, als ich ihn während meiner Alton Towers Zeit öfters besucht hatte. Ich glaube, so ein richtiges Lowlight gibt es nicht. Ich glaube, es gibt viele Punkte, die ich hier wieder tot kritisieren könnte, und das möchte ich auch, glaube ich, gar nicht tun. Aber ich glaube, wir sind generell, und das ist wieder eines dieser Highlights, auf einem guten Weg. Denn es ist so viel passiert wieder dieses Jahr. So Kleinigkeiten. Ihr habt ja auch mitgekriegt, dass ich häufiger mal im Safariland Stuckenbruck bin und dort auch einige Dinge mit unterstütze oder mit voranbringe. Und da hat sich auch super viel getan. Auch der Park hat noch wirklich eine lange Strecke zu gehen. Aber ich glaube, der Park ist gerade aktuell in einer guten Laufrichtung, sodass man da sagen kann, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich noch deutlich was ändern. Es gab viele tolle neue Konzepte, die wir uns auch angeguckt hatten. Happy Frankie zum Beispiel in Troisdorf, was so eine Art Mixed-Use-Building ist mit verschiedenen Attraktionsangeboten, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, da fehlt halt einfach noch ein richtig rundes Konzept dahinter. Harz Venture durfte ich dieses Jahr ausprobieren im Harz, als nicht nur als Gast, sondern auch tatsächlich durfte ich da einmal einen Experience Report zu schreiben und den BetreiberInnen ein bisschen Feedback dazu geben, was man da noch verändern könnte. Also es gibt so unglaublich viele Dinge, die dieses Jahr passiert sind. Das ist unglaublich. Und parallel schaue ich so ein bisschen meine Fotos von diesem Jahr durch. Und meine Frau und ich, wir haben immer so den Running Gag, wir machen ja nie was, wir sollten doch mal wieder einen Ausflug planen. Es gibt kein Wochenende oder keinen Monat, wo wir nichts getan haben. Wir waren zusammen mit Kind im Heidepark, was fantastisch war. Ich bin immer noch kein Peppa Pig Fan, das wird sich auch nicht ändern, aber wenn es dem Kind gefällt, dann, was soll man dann halt tun, ne? Dann ist das halt so und dann scheint man da auch wieder was richtig gemacht zu haben. Center Parks haben wir besucht, wir waren in Amsterdam auf der Messe, in Amsterdam selber noch ein paar tolle neue Attraktionen kennengelernt. Also es gab so viele Highlights, wirklich, ich kann es einfach nicht zusammenfassen. Ich würde alles in allem sagen, es war ein fantastisches Jahr mit vielen tollen Dingen, tollen Erlebnissen und vor allen Dingen auch die IAPA wieder in Amsterdam dieses Jahr, die Euro Expo Europe Euro Japan, EAS, wie heißt die jetzt? Expo Europe? Naja, ihr wisst, was ich meine. War natürlich wieder ein Fest und ich muss sagen, dieses Jahr, Gott sei Dank, habe ich mir nicht so viele Aufnahmetermine gemacht. Vielleicht hier nochmal eine kurze Cross-Promo. Es gibt ja noch den anderen Kanal seit einigen Wochen, How to Freizeitpark Abroad, der sich mit den englischsprachigen Folgen komplett beschäftigt. Und da gibt es zwei sehr, sehr herzliche Interviews. Einmal mit Antonio Zamperla, mit dem ich auf der Messe sprechen durfte. Das war ein wirklich super tolles Gespräch, ein super entspannter und bedachter Typ. Also wirklich, das war mir echt eine Riesenfreude, den kennenzulernen und auch ein ganz großes Hoppala, ihn kennenzulernen, Frédéric Pastuzac als Designer und Architekt, der unter anderem Arthur im Europapark mitgestaltet hat und mit als Projekt vorangebracht hat. Er ist ein absoluter Wirbelwind und ein kreatives Chaos auf zwei Beinen. Ich mag den super, super gerne. Also Japa, immer eine Reise wert, und wenn ihr da draußen selber noch ganz neu seid in der Branche und ihr wollt irgendwie Kontakte knüpfen, kann ich euch immer nur empfehlen, geht auf solche Veranstaltungen, geht dahin, spricht mit den Leuten, egal wen ihr da trifft. Wenn Antonio Zamperla vor euch steht oder Roland Mark, Michael Mark, wer auch immer, sprecht die Leute einfach direkt an, dafür sind solche Messen halt da. Also, vielen Dank an alle, die ich kennenlernen durfte dieses Jahr. Vielen Dank auch an das ganze Feedback, das ich immer wieder von euch bekomme. Das bestärkt mich ungemein auch hier in der Arbeit. Und ich möchte mich auch bedanken für die Fragen, die ich von euch bekommen habe. Die Frage mit den Highlights und Lowlights von Timo habe ich ja gerade hier schon mit eingearbeitet. Ich möchte aber noch ein paar andere Fragen beantworten, die mir gestellt worden sind. Und die sind sehr, sehr random. Ich hatte auf Instagram aufgerufen, stellt mir doch einfach mal irgendwelche Fragen, die ihr die ihr so auf dem Herzen habt. Privater Natur, beruflicher Natur, wie auch immer. Und Theme Park Restrooms fragt mich, vermisst du Movie Magic im Moviepark? Das ist eine sehr gute Frage und ich muss sagen, ja, manchmal schon. Wenn du jetzt nicht weißt, was ist denn jetzt eine Movie Magic und was war das im Moviepark? Da, wo heute die unglaublich tolle Attraktion Lost Temple ist, ein Immersive Tunnel, ein Attraktionstyp, der sich selber recht schnell abgeschafft hat. Da war früher eine Show drin. Und 1996, als Warner Brothers Movie World eröffnet hatte, war der Fokus auf Film noch ganz groß und es gab auch einen kleinen edukativen Anspruch. Es gab ja die Studiotour, die ging damals durch die Studios hinten. Man ist sogar früher ausgestiegen hinten in den Studios und da gab es dann auch teilweise Sets zu bestaunen. Es gab Originalteile aus Batman und Robin, glaube ich, war das. Es gab vom kleinen Vampir. Man konnte ein paar Räumlichkeiten sich da anschauen. Also es gab wirklich viel. Und das Ende damals der Studiotour war dann einmal die Movie Magic Special Effect Show. Damals war sie noch, ich glaube, 20, 30 Minuten lang. In der Neuauflage zu Movie Park Zeiten, dann schon deutlich länger mit 40 Minuten, war eine Special Effect Show und auf drei verschiedenen Bühnen hat man damals in der Ursprungsvariante Special Effects erklärt. Auf der ersten Bühne war eine Bluescreen, auf der zweiten Bühne war eine sogenannte Foley Stage, also eine Soundbühne, wo man Soundeffekte nachgemacht hat und auf der dritten Bühne, immer noch mein absolutes Highlight während der Show, war ein großer Simulator und ein großes Wasserbecken, wo man einmal eine Sturmflut simuliert hat und der Simulator selbst ist dann, naja, hat sich halt bewegt, was so ein Simulator halt macht und das wurde halt parallel gefilmt, damit die Leute sehen konnten auf der Leinwand, wie das dann nachher im Film aussieht. Und da, das war halt zu dem Film Das Boot thematisiert und jedes Mal, wenn auf der dritten Bühne die Türen aufgegangen sind, dann lief die Titelmelodie von Das Boot und das ist natürlich ein absoluter Banger, also so eine richtig bedrückende Stimmung und ich fand das super, das war einfach fantastisch. Ich fand das als Season-Passler immer geil und als ich da damals dann angefangen habe, dort zu arbeiten, fand ich das noch umso geiler und später wurde diese Show mit einer Storyline verbunden, man hat quasi einen Film drehen wollen, zumindest einen Trailer für den Film. Und es ging dann halt um eine Marsreise, Movie Magic Voyagers to Mars und das war eine interaktive Show, die Leute aus dem Publikum mussten mitspielen. Was nicht immer funktioniert hat, deutsches Publikum ist da ein bisschen schwierig, wenn es um Interaktion geht. Jeder Holländer hat direkt die Arme nach oben geworfen und gesagt, ich verstehe nichts, aber ich mache trotzdem mit. Und jeder Deutsche hat sich sofort angeguckt, wenn man umgeschaut, wenn man gefragt hat, hallo, wir brauchen hier drei Freiwillige, die sich jetzt im Affen machen. Dann hat man plötzlich festgestellt, wie toll dieser Teppich ist oder wie hoch hier eigentlich diese Räume sind. Also ich vermisse die Zeit schon sehr. Ich habe ja sehr lange im Moviepark gearbeitet. Und weitestgehend eigentlich immer nur bei dieser Show 6-mal am Tag. Wir hatten ein unglaublich fantastisches Team. Wir waren wirklich sehr, sehr eng beieinander und das hat mir immer super viel Spaß gemacht, die Leute da zu bespaßen. Nicht zu verarschen, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Trugschluss. Man hat gerade der Deutsche denkt dann immer, ja, die wollen mich ja nur verarschen. Nein, wir haben Spaß zusammen. Also ich habe kein Humor an den Tag gelegt, so dass die Leute sich bedroht fühlen, sondern es ging mir immer darum, dass wir zusammen Spaß haben und wenn man sich über sich selber ein bisschen lachen kann, war es halt immer von Vorteil. Und ich habe mich auch eigentlich immer selber da auch fertig gemacht auf der Bühne. Also ja, ich vermisse das schon sehr. Es war eine prägende Zeit, die hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich glaube, hätte ich diesen Job damals nicht angetreten, hätten sich gewisse Charakterzüge, wie zum Beispiel, dass anscheinend eine Zuneigung von mir ist, nämlich ein Mikrofon in der Hand zu halten, so wie ich es jetzt gerade wieder tue. Und ich halte übrigens das Mikrofon auch immer noch so, wie ich es früher bei der Movie Magic gehalten habe. Fun Fact am Rande. Diese Mikrofone haben die Show gesteuert. Und es gab an dem Mikrofon einen kleinen Knopf. Wenn man diesen Knopf mit dem Daumen gedrückt hat, dann ist der nächste Cue ausgelöst worden. Also das Licht hat sich gewechselt, die Aufnahme wurde gestartet, ein Soundeffekt wurde abgespielt, ein Film wurde abgespielt oder so. So haben wir die Show gesteuert. Also es gab da keine Showtechnik oder Kontrolle, keine Regie irgendwie. Und ich habe heute noch immer noch den Daumen am Mikrofon angelehnt, also quasi wie in so einer Daumen-Hoch-Pose halte ich das Mikrofon in der Hand, damit ich bereit bin, den nächsten Cue zu drücken. Aber das wird hier ja nicht passieren. dann gab es eine Frage. Hast du ein Projekt für 2025 in der Planung, auf das du dich besonders freust? Es gibt ein Projekt und es gibt einen neuen Kunden. Das Projekt ist etwas, was leider schon was länger läuft, was durch Einflüsse, Faktoren, die ich bzw. der Kunde nicht beeinflussen kann, immer wieder verschoben worden sind. Und da gibt es ganz viel zu tun. Und da haben wir ganz viele wilde Ideen, etwas zu machen, zu verbessern, zu verändern, neu zu gestalten, Geschichten zu erzählen. Nur leider ist das halt weder spruchreif, noch ist das irgendwie gerade in einem Status, wo man sagen kann, da kann man ein bisschen Geschwindigkeit dran ziehen. Deswegen ist das ärgerlich, dass ich da nie so wirklich drüber reden kann. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, seit über einem Jahr schon. Und ich freue mich immer noch drauf, wenn es irgendwann mal soweit ist. Ein Kunden aber, auf den ich mich sehr freue, ist ein, ich weiß gar nicht, das habe ich mit dem noch nie abgesprochen, ob ich das erzählen darf, deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen schwammig halten, aber ein sehr großer Freizeitpark, bei dem ich jetzt regelmäßiger auch Mitarbeiterschulungen geben darf. Und das ist unglaublich toll. Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass man sich da bei einem offenen Bewerbertag für externe Trainer, witzigerweise, die Leute angeguckt hat, die da Trainings geben, und anscheinend habe ich da wohl einen guten Eindruck hinterlassen, und das ehrt mich total sehr. Man hat ein sehr positives Gespräch mit mir danach geführt, und jetzt sieht es so aus, als ob ich nächstes Jahr ein paar Mal dahin fahren darf und denen meine Guest Experience Schulung dann mit den Mitarbeitenden dort machen darf. Also richtig cool, das freut mich total, dass das passiert ist, und ja, ich werde euch, denke ich mal, an über beide Dinge an entsprechenden Stellen nochmal genauer darüber informieren, was das ist, wo das ist und was da so passiert. Nietzsche Alas Ballonkunst hat gefragt, wurden deine Ziele erfüllt, seit du dein Business gestartet hast? Oder Wünsche, gar Träume? Fragezeichen. Tja, wurden meine Ziele erfüllt? Ich muss eingestehen, dass seitdem ich selbstständig bin, auch anfangs, und da war ich vor Corona, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe ja die Branche einmal verlassen, damit ich diese Selbstständigkeit machen kann. Weil wenn ich in einem Freizeitpark arbeite und selbstständig bin, parallel noch, dann ist das so ein bisschen Conflict of Interests. Deswegen sollte man das tunlichst vermeiden. Oder vielleicht hat man so viel Glück, dass man einfach so gut miteinander auskommt, dass man das trotzdem machen kann. Aber es gibt eine Sache, die sich dann halt dadurch ergeben hat, ist, dass ich dann damals noch einen Teilzeitjob gemacht habe und war dann immer auf der sicheren Seite. Und dann kam Corona und dann kam ja alles anders, und dann ist alles eingeschlafen. Und ich muss sagen, ich hatte am Anfang wirklich Probleme gehabt, an diese Tätigkeit zu glauben. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Selbstständige immer so ein bisschen umkreist, dieses Damoklesschwert, was über uns schwingt. Es kann in jedem Moment, können alle abspringen. Also man hat keine richtigen Sicherheiten. Und diese Sicherheiten sind dann während Corona alle flöten gegangen. Ich hatte zwei große Projekte, an denen ich hätte arbeiten können, und dann kam Corona, alles wurde eingestampft, und das war dann echt schwierig. Meine Wünsche oder gar Träume, die sich mit der Selbstständigkeit so ein bisschen entwickelt haben, sind jetzt, glaube ich, mit diesem gerade erwähnten neuen Kunden auf jeden Fall schon mal in Erfüllung gegangen, denn den hatte ich immer auf dem Schirm und habe mir immer gesagt, ich möchte irgendwann für diesen Kunden, für diese Marke, möchte ich irgendetwas Gutes tun. Und es ist mir egal was, weil ich finde, das, was die da machen, ist so toll, dass ich auf jeden Fall irgendetwas dazu beisteuern möchte. Und dass ich jetzt quasi die Möglichkeit habe, mein Wissen und meine Leidenschaft für dieses Thema und auch gerade meine Erfahrung mit dem Umgang mit den Gästen an die Frontliner geben darf und den Mitarbeitenden klar machen darf, hey, wenn dich einer anschreit, der schreit nicht dich an, sondern der ist gerade wütend. Aus welchen Gründen ist er wütend? Und das sind so grundlegende Themen, die in diesem Guest Experience Workshop dann vorkommen. Die Reise unserer Gäste also einmal wirklich miterleben und die Attraktion aus den Schuhen der Gästen einmal zu erleben, um zu verstehen, ah, so nehmen die das eigentlich wahr,
so nehmen die mich wahr als Mitarbeiter und das kann ich tun, um das besser zu machen. Und ich glaube, ein Traum, der sich erfüllt hat, auch noch, ist halt einmal ein großes Projekt irgendwo im Ausland zu machen. Und vor einigen Jahren war ich ja in Riad zum Bau der Boulevard World mit dabei. Also nicht zum Bau selbst, sondern ich habe dort eine Attraktion mit unterstützt, mit Dokumentation. Ich habe ein Operations Manual und ein Maintenance Manual geschrieben für die alte Wildwasserbahn der Schaustellerfamilie Meier Steiger. Und wir konnten dort die Mitarbeiter dann einmal schulen. Wir haben Unterlagen mitgegeben, damit die Techniker sich da auch schulen lassen können. Und das war super. Das war eine unglaublich krasse Erfahrung, einmal nach Saudi-Arabien oder nach den Emiraten zu fliegen, das da so mitzuerleben und so eine riesen Baustelle, so einen riesengroßen Freizeitpark mal zu sehen, wie der gerade entsteht. Das war super. Das war richtig cool. Das war wirklich total spannend. Gewitterbitter fragt mich, was ist euer vegetarisches Lieblingsgericht? Ja, ich bin so ein richtiger Fan von asiatischer Küche geworden in den letzten Jahren. Indisch könnte ich einen ganzen Tag essen. So Dal Makhani mit Knoblauchnaan. Lecker, lecker, lecker. Da könnte ich drin baden, wenn es nicht so scharf wäre. Oder auch generell alles, was so mit Tofu ist, wenn das so richtig geil angebraten ist. Und ich habe so eine Obsession im letzten halben Jahr entwickelt. Es gibt hier am Essener Hauptbahnhof einen neuen, ich glaube, das ist ein Vietnamese, der heißt Aroma. Und die haben dort die haben vegetarische Ente. Die ist richtig knusprig und irgendwie gefüllt mit Rosinen auch noch und irgend so einem Kram. Dazu frischen Salat, gedünstetes Gemüse, Reis und dazu, jetzt kommt's, und das habe ich vorher wirklich nie gegessen und irgendwie seit einem halben Jahr habe ich so eine riesig große Obsession dafür, mit Erdnusssoße. Alles, was mit Erdnusssoße ist, könnte ich den ganzen Tag essen. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Ich glaube, bei vegetarischen Gerichten bin ich sehr, sehr offen mittlerweile. Ich hatte früher, jetzt kommt voll der Witz, früher war ich voll der Anti-Vegetarier. Ich habe immer Fleisch gegessen, ohne Ende, maßlos. Seit einigen Jahren bin ich jetzt komplett vegetarisch. Das Thema Fleisch ist für mich kein Thema mehr, aus vielerlei Gründen. Vor allem habe ich für mich persönlich immer gesundheitliche Gründe da gesehen, die sich auch heute bewahrheitet haben und das als gute Entscheidung nochmal unterstreichen, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Wenn ich, glaube ich, etwas aussuchen würde, was ich so generell so vegetarisch mag, dann ist so Brokkoli gedünstet in Knoblauch mit Erdnusssoße, dazu Reis und nochmal so ein bisschen Beilagengemüse. Das klingt total simpel, aber das mag ich total gerne. Und vielleicht noch ein bisschen knusprig angebrateten Tofu dazu. Mein schlimmster Urlaub ever. Ich hatte, glaube ich, toi toi toi, noch nie richtig schlimmen Urlaub, weil ich immer auch in der Urlaubsplanung so versuche, die Oberhand zu haben in dem, was ich tue. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich persönlich keine Pauschalreisen mag. Das ist auch der Grund, warum ich Cruise Ships überhaupt nicht leiden kann. Also nicht nur aus sozialen Aspekten, auch einfach, ich kann das nicht. Also ich brauche immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, irgendetwas gefällt mir nicht, ich verändere das hier und dann wird es auch wieder besser. Deswegen schlimmster Urlaub ever. Boah, da muss ich echt hart drüber nachdenken. Ich habe schon viele wirre Urlaube. Ich glaube, der schlimmste Urlaub, die schlimmste Reise, wenn wir das mal so machen würden, war nach Irland vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war 2010, der Winter 2010. Da hatte ich mich beworben im kleinsten Sea Life Aquarium der Welt, nämlich in dem Sea Life in Bray. Das ist an der irgendwo in Irland an der Küste, super gelegen. Es ist wirklich unterm Sand gebuddelt, das ganze Ding. Und ich habe mich damals als Supervisor dort beworben und wurde auch eingeladen, bin da hingeflogen. Und der Rückflug hat sich ein bisschen als katastrophal herausgestellt, denn es gab in Deutschland einen Schneesturm. Der Flug wurde erst vor Startbeginn abgesagt. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, mir ein Hotel zu suchen. Der nächste Flug ging erst am nächsten Tag um 9 Uhr. Ich musste um improvisieren. Ich hatte kein Geld, keine Kreditkarte dabei. Ich hatte ein bisschen Bargeld in der Hand. Und dann hat sich Folgendes ergeben. Ich musste irgendwie die Zeit killen, bin dann nach Dublin wieder zurückgefahren, habe mich ins Kino gesetzt, weil ich mir dachte, gut, dann penne ich jetzt halt ein bisschen im Kino und dann pimmel ich nachher so ein bisschen einfach am Airport rum. Habe dann Avatar gesehen, habe mich in die letzte Reihe gesetzt und die Augen zugemacht, was nicht funktioniert hat. Dann bin ich irgendwann genervt in den Flughafen zurück, habe mich da in ein Restaurant gelegt und geschlafen eine Stunde, was ich halt noch so machen konnte, und bin dann irgendwann so richtig durchgenudelt, dann aufgestanden und dann wieder nach Hause geflogen. Am nächsten Tag und hätte eigentlich sogar noch arbeiten müssen an dem Tag. Also alles war ein bisschen schwierig. Ja, das war nicht schön. Das fahre ich nicht, niemals, für kein Geld der Welt. Alles, was auf dem Kopf stehen bleibt, Topspins, also ich von den klassischen Topspins jetzt zum Beispiel, so ein Flawless Topspin, sowas wie Talukan, kann ich komischerweise fahren, wenn das Fahrprogramm stimmt, aber so einen richtigen Topspin, nee, gehe ich nicht drauf. Alles, was sich so hart dreht und viel so auf dem Kopf stehen bleibt, kann ich nicht, mache ich nicht. Schiffschaukeln, nein, Leute, wenn ihr mich hinkriegen wollt, dann setzt mich auf eine Schiffschaukel. Das klappt nicht, das kann ich nicht mehr. Erdbeer-Erik, oder formerly known as Erik Christopher Straube, ECS, liebe Grüße in Sauerland. Wann hättest du mal fast aufgegeben, Fragezeichen, im Zusammenhang mit Freizeitparks / Arbeit? Ja, wann hätte ich mal fast aufgegeben? Ich glaube, dass ich oft die Situation hatte, wo ich sage, ich gebe jetzt auf oder nicht, und dann mich entsprechend entschieden habe. Ich glaube, eine allgemeinere Aussage hätte ich jetzt nicht treffen können, ne? Ich glaube, eine Sache, wo ich mal aufgegeben habe, war, ich habe mal eine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann in einem Hotel in Oberhausen, was eine unglaublich tolle Erfahrung war, habe aber gemerkt, das ist nichts für mich. Ich wollte natürlich irgendwas mit im Bereich Hospitality machen, aber es gibt oder gab zu dem Zeitpunkt keine Ausbildungen oder Studiengänge, die ich mir vor allem mal hätte leisten können als Kind einer Arbeiterfamilie, war das einfach nicht so möglich. Auch lieben Gruß an solche geilen Sachen, die es heute gibt, wie in Breda oder die RHBW in Ravensburg, duale Studiengänge, die waren dem Maß einfach noch nicht angeboten. Und ich wollte aber irgendwas machen und habe dann diese Ausbildung angefangen, habe es dann 3 Monate da ausgehalten und habe dann gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Gerade so Service im Restaurant, ich kann das, ich kann kellnern, ich kann nett sein, ich kann kassieren. Rezeption hätte mir, glaube ich, mehr Spaß gemacht. Housekeeping hatte ich auch super viel Spaß dran. Aber so Service, und was halt 95% der Ausbildung ist, ist halt Service, war dann nichts für mich. Dann habe ich gekündigt, habe dann gesagt, meinem Hoteldirektor damals, ich will was im Bereich Operations machen. Das ist mein Wunsch, das ist mein Traum. Dann hat er mich ausgelacht. Das war auch ein sehr empathisch, der Kerl. Und sagte, ja, viel Glück, Operations, und das braucht ja keiner und ist ja gar nicht so wichtig und wir brauchen Leute, die draußen sind. Ich meine, da hat er ja recht, ne? Das ist ja schon wichtig, dass die Gäste bedient werden. Und naja, aber du willst ja schon wissen, was du meinst, und hat mir noch nie mal irgendwie alles Gute oder viel Glück gewünscht. Das war ein richtiger, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ein richtiger Eierkopf. Und hat dann gesagt, ja, dann tschüss, ne? Und da bin ich gegangen. Dann 1,5 Monate später habe ich dann im Sea Life in Oberhausen angefangen. Und das war dann so der Kickstart. Und dann konnte ich mit Merlin zusammen einfach mich selber weiterentwickeln, die Welt bereisen, Jobs ausprobieren, Projekte machen, neue Ausstellungen mitgestalten, Personal führen. Und ich glaube, vielleicht im Zusammenhang noch mit, wann hättest du mal fast aufgegeben, das ist tatsächlich das Thema Teamführung. Das fiel mir damals sehr schwer, weil ich selber aus meinem eigenen Team dann irgendwann der Vorgesetzte wurde, was super schwierig ist, gerade wenn man so jung ist und so freundschaftliche Verhältnisse pflegt. Ja, das war wirklich ziemlich schwierig. Und da, muss ich sagen, hatte ich viele Situationen, wo ich kurz davor war, das Handtuch zu werfen und mich dann aber am Riemen gerissen habe. Auch die Unterstützung durch meine Jetzt-Frau halt auch dann da hatte, die mir wieder eingeredet hat, offen zu sein, zu seinen Fehlern zu stehen, und das ist mir auch heute immer noch super wichtig, offen mit Fehlern umzugehen und diese Fehler dann auch als Möglichkeit zu nehmen, etwas Neues zu machen oder daraus zu lernen und zu wachsen. Und das war unglaublich hilfreich, und da hätte ich wirklich fast mal aufgegeben, konnte mich dann noch am Riemen reißen und dann irgendwann aber auch die Kurve kriegen. Heute muss ich sagen, das Teamführen würde ich wieder machen, ist aber nicht mehr meine Präferenz. Ich kann, glaube ich, gut mit Teams umgehen, auch disziplinarisch umgehen, aber ich glaube, auf der anderen Seite, dieses kumpelhafte, kollegiale und gerade auch das, diese Rolle, die man so als Trainer dann hat, ne, diese offene, neutrale Position, die steht mir persönlich dann doch eher und da fühle ich mich auch deutlich wohler mit. Ja, aber super Frage, Erik, danke dafür. Dann kam noch die Frage, welche Freizeitparkerinnerung möchtest du nicht missen? Boah, da gibt es auch super viele Erinnerungen. Ich glaube, es gibt eine Erinnerung, an die ich gerne immer wieder abrufe. Und zwar ist ja meine persönliche Origin-Story im Schloss Beck gelegen. Ein Freizeitpark, den ich super oft besucht habe als Kind, weil meine Eltern in den Sommerferien dann mich immer an meine Großeltern übergeben hatten. Und mein Großvater als Zechenkumpel aus Oberhausen, der dann in Frührente gegangen ist, dann einfach viel Zeit hatte. Und Oma, Opa und der Kellene Stefan sind dann immer zum Schloss Beck gefahren. Also es gab eine Erinnerung, die ich einfach immer noch witzig finde. Da sind wir nämlich mit dem Luna Loop gefahren, den es hinten links in der Ecke gibt. Das ist so das allerletzte Fahrgeschäft direkt neben der großen Wellenrutsche im Schloss Beck, heute noch. Und ich habe meinem Opa damals noch gesagt, Opa, nimm alles außer Tasche, das geht über Kopf. Nicht das, was rausfällt. So, und mein Opa sitzt dann einfach daneben mir, so ein großer, stämmiger Kerl mit einem großen, breiten Kopf, lockigen Haaren und so einer Weste, wie man sie halt in den 90ern anhatte. Naja, und es kam, was kommen musste, der Stefan drückt auf den Knopf, wir rollen nach vorne, das Ding überschlägt sich, bleibt auf dem Kopf stehen, es fällt alles raus aus den Taschen. Mein Opa hat geflucht und geschrien, wie man halt dann so schreit, so eine Scheiße, da meine Schlüssel, mein Portemonnaie. Und ich drücke weiter auf die Knöpfe und alles fliegt weiter durch die Gegend. Das ist wirklich eine schöne Kindheitserinnerung. Eine andere Erinnerung, die ich auch nicht missen möchte, das ist natürlich der Besuch im Tokyo Disney Sea, das ist eine meiner Lieblingserfahrungen und Erinnerungen in Bezug auf Freizeitparks. Der Moment, wenn man durch das Hotel schreitet und dieser Blick über den See und auf den Vulkan öffnet sich, das hat mir damals wirklich Tränen in die Augen getrieben, weil das einfach so ein wunderschöner Park ist. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist der schönste Freizeitpark, den es weltweit gibt. Punkt, Period, aus und Ende. Ich lasse keine anderen Meinungen hierzu. Ja, das sind so meine, ich glaube, beiden größten Erinnerungen, an die ich, glaube ich, nicht mehr abgeben möchte. Es gibt noch so viele andere Erinnerungen oder auch neue Erinnerungen. Ich meine, das finde ich halt so schön, auch gerade so als Vater, dass man jetzt so das nochmal neu miterlebt, wenn man so einen Freizeitpark jetzt besucht, wie der denn so auf einen wirkt. Und gerade die ganzen Parks, die wir jetzt schon gemacht haben, Efteling, Europapark, Heidepark waren wir, zuletzt waren wir vor wenigen Tagen im Phantasialand gewesen und zum Beispiel, das ist auch witzig, zum Thema Wahrnehmung, die Drachen, die da sind, die halte ich immer so für absolut durchschnittlich, denn mir geben die nichts, die haben so, ja, wie soll ich sagen, die unterstützen so ein bisschen die Storyline, die es im Park halt nicht gibt. Ist ja auch vollkommen legitim. Die Charakter sehen mal mehr, mal weniger gut aus. Aber meine Tochter fährt voll auf die Drachen ab und sie kann jetzt gerade halt ein bisschen sprechen und wir waren morgens im Hotel gewesen beim Frühstück und waren da in der Spielecke gewesen im Lingbao. Irgendwann kam dieser asiatische Drache Pauli dann da rein und hat sich dann mit ihr so 5 Minuten lang beschäftigt und sie hatte gar keine Angst vor dem Ding. Und dann ging der Drache weg und dann fingen sie an, dem Drachen hinterher zu rufen. Drache, Drache, Drache. Und das ist natürlich auch toll. Also ich glaube, da werden noch viel mehr Erinnerungen in den nächsten Jahren kommen. Auch die erste Achterbahn, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also ja, es gibt, und das ist ja auch das Schöne irgendwie, ne? Das ist ja der Kern unserer Branche. Wir arbeiten mit genau diesen Erlebnissen, um genau solche Erinnerungen zu schaffen. Und entweder haben wir die Möglichkeit, solche Erinnerungen zu schaffen, indem wir ein gutes Angebot haben, siehe Schloss Beck, gerade in der Region hier, auch zu dem Preis. Oder halt auch eine Erinnerung zu schaffen durch uns als Personen, indem jemand in einem Kostüm irgendwo hingeht und den Leuten eine schöne Zeit bereitet. Mitarbeiter an den Fahrgeschäften, die einen motivieren und nochmal die Kirsche obendrauf sind. Ja, also da gibt es so viele tolle Sachen, so viele tolle Erinnerungen. Wie gesagt, meine beiden Top-Erinnerungen sind, glaube ich, die beiden. mit Disney Sea und mit meinem Opa. Meine persönliche Arbeitserinnerung, vielleicht eine letzte Sache noch und dann schließe ich das hier Ganze ab, wo ich mich auch bestärkt sehe in dem, was ich tue, und ich habe das bestimmt schon mal selber hier erzählt, dass diese eine Origin-Story, wie wurde aus dem Show-Stefan irgendwann der er möchte jetzt mehr machen, Stefan, war dieser kleine Junge im Sea-Life Oberhausen am Berührungsbecken, der immer wieder zu mir kam. Ich war eine Stunde lang an dieser Position, habe alles über Seesterne, Seeigel und Seeanemonen erzählt und er kam immer wieder zurück und hat mich gefragt, Stefan, kannst du mir da was erzählen und was kann der und so weiter und so fort, und wir haben uns super gut verstanden. Der war, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Und ein paar Tage später haben wir dann Post bekommen von ihm. Er hat selber ein paar Tiere nachgemalt und hat dann das in einen Briefumschlag geworfen und hat dann draufgeschrieben, vielen Dank, Stefan, für den schönen Tag. Und wenn ich das doch auslöse als Mitarbeiter in einer Freizeitattraktion, dann habe ich doch genau das Ziel erfüllt. Und da ist mir wirklich just in diesem Moment schnuppe, wie viel Umsatz ich mache, wie viel Pommes ich verkauft habe und wie viele Plastikkuscheltiere schwer leicht entflammbar ich im Shop gerade über die Kasse gejagt habe. Wenn ich diese Emotion bei irgendjemandem auslöse, dass jemand rausgeht und sagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass diese Person mein Leben in diesem Moment beeinflusst hat, dann habe ich alles richtig gemacht. Und das ist auch das, was ich der jungen Generation mitgeben möchte, der neuen Generation hier in den Freizeitparks, unseren Young Professionals und den Leuten, die jetzt gerade mehr machen möchten in der Branche. Denn das war auch eine Frage. Wenn ich mir in der Welt eines wünschen könnte für die nächste Generation, was wäre es? Auch da wieder von Erik, ganz lieben Dank für diese sehr, sehr schöne Frage. Da ist die Frage, ganz klar, wenn ich mir etwas wünschen könnte, verbrennt die Leute da draußen nicht. Das geht jetzt aber ganz klar an alle AttraktionsbetreiberInnen, an alle Hersteller. Behandelt die Leute gut. Behandelt die Leute fair. Da rede ich auch über eine faire Bezahlung, eine faire Entlohnung für das, was sie tun. Denn das, was wir da draußen tun an den Fahrgeschäften, ist super anstrengend. Nicht nur mental belastend, da wieder zurück zur Story mit der Spendenaktion, sondern auch körperlich belastend. Das macht was mit einem am Ende des Tages. Und verbrennt die Leute nicht, seid offen, seid ehrlich, seid transparent, sprecht alle miteinander und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Das sind so die wichtigen Kerndinge. Denn die nächste Generation, die hat verstanden, dass die alte Generation, die sagt, oh, ich komme mit dem Kopf zur Arbeit und weiß eigentlich, wie viele Überstunden habe, die sagt, ja, schön blöd. Warum hast du denn so viele Überstunden? Wahrscheinlich, weil irgendwas nicht richtig lief. Wir sehen das heutzutage einfach ein bisschen anders. Wenn ich andauernd Überstunden mache in meinem Job, dann ist etwas mit der Position falsch oder mit der Tätigkeit falsch, die ich ausübe. Wenn ich einen 40-Stunden-Job habe und ich brauche 48 Stunden, um den zu erfüllen, dann ist da etwas grundlegend nicht richtig. Und da möchte ich jetzt bitte, dass jetzt alle in Rente gehenden Boomer, geht in Rente, freut euch drüber, habt eine schöne Zeit, aber geht den jungen Leuten bitte nicht damit auf den Sack, dass das ist, was die jetzt denken, richtig ist, falsch sei. Für euch damals, 40 Jahre zuvor, ist das vielleicht richtig gewesen, es ist jetzt aber eine andere Zeit. Und das ist auch das, was mich politisch immer so total nervt, mit fördern und fordern. Wir fordern schon super viel, wir fördern aber viel zu wenig. Lasst dieses scheiß Fordern weg. Geht hin zum Fördern. Das gleiche gilt auch für Themen wie Integration von ausländischen Mitarbeitenden. Fördern. Wir müssen die Leute fördern. Wir müssen nichts fordern. Wir fordern schon genug. Und ich bin ein jemand, der sagt, Steuern ist das Beste, was es gibt. Denn wir unterstützen alle damit. Ob die Leute das gerade brauchen irgendwo oder nicht. Sozialversicherung, Unterstützung etc. Alles. Das ist super. Das sollten wir alle auch machen und nicht schlecht reden, denn so funktioniert unsere Gesellschaft. Aber wir sollten auch darauf achten, dass wir die Leute genug fördern und nicht zu viel fordern. Denn wenn wir überfordert sind, gibt es nichts mehr, was wir fördern können. Dann sind die Leute verbrannt, gehen aus der Branche und dann beschweren wir uns irgendwann, oh, ich finde ja keinen Nachwuchs mehr. Und dass es gut geht, dass es besser geht, zeigen auch viele Firmen da draußen. Deswegen bitte nimmt diese Kritik jetzt nicht so, als ob alles Mist wäre. Das ist es nicht. Aber es gibt immer noch genug alte Kamellen da draußen, wo ich mir denke, Leute, schaut doch mal ins neue Jahrzehnt. Es ist eine andere Zeit. Es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Realität, die die jungen Leute jetzt gerade haben. Eine Realität, die unserer Realität nicht entsprechen muss. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Realitäten von anderen Menschen auch anders sind und diese Bedürfnisse dann auch anders sind und die Aufgaben, die damit kommen, andere sind. Und auch das, was wir damit tun, wenn wir das fördern, uns am Ende des Tages nur gut tut. Denn wir brauchen den Nachwuchs, wir brauchen die jungen Talente. Und es gibt super viele tolle Programme. Die JAPA Mentorship, VDFU hat ein Mentorship, werdet Ambassador auf einer IAPA-Messe, macht ein duales Studium, macht eine Ausbildung in einer Freizeitattraktion, wenn euch diese Branche gefällt. Geht offen zu den Leuten hin, sprecht und sagt auch vor allen Dingen, was ihr wollt und euch wünscht. Das ist so das, was ich der jungen Generation da draußen mitgebe. Ihr habt super viele Fähigkeiten, die wir brauchen. Und nur so können wir den Leuten diese tollen Erlebnisse, diese Erinnerungen, die ich selber habe, die ich gerade hier geäußert habe, nur so können diese Erinnerungen entstehen, wenn wir positiv darauf zuarbeiten und auch andere Bedürfnisse damit erkennen. Und mit diesen warmen, runden Worten am Ende wünsche ich euch da draußen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Habt ein fantastisches Fest mit allen zusammen. Und wenn ihr da draußen jemanden seht, der einsam ist, dann sprecht die Leute an. Und wenn ihr da draußen seht, der einsam ist, aber nicht damit umgehen kann, dann schaut doch nochmal in die Shownotes. Da gibt es auch nochmal Anlaufstellen, an denen ihr euch wenden könnt, damit nochmal hier der Brückenschlag zur Spendenaktion für die Depressionshilfe, dass hier die Leute gut oder dass sich um die Leute gut gekümmert wird. Vielen Dank. Danke für alles. Danke für dieses aufregende Jahr. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche euch da draußen eine fantastische Zeit. Bis bald. Bis ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und seid nett zueinander.